Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Genschere CRISPR-Cas könnte sie auch HIV-Infizierten helfen. Darum geht es gleich hier in Forschung aktuell, heute mit mir, Katrin Kühn. Und es geht auch hierum. So klingt ein Rotorblatt einer Turbine in einem Wasserkraftwerk. Eine tödliche Falle für Fische. Und um hinzukriegen, dass genau das möglichst selten passiert, werden die Turbinen bisher mit lebenden Fischen getestet. Solche Tierversuche müssen nicht sein, sagen Biologen und arbeiten hierfür jetzt mit Roboterfischen. Wie? Auch das gleich. Erst geht es aber jetzt auch um diese Zahl. 185 Millionen. So viele Fluggäste gab es vergangenes Jahr in Deutschland. 185 Millionen Mal in ein Flugzeug ein- oder ausgestiegen. Nach der Pandemie steigen die Zahlen noch wieder. Und eine große Frage ist, wie kriegt man so eine Branche auf Kurs beim Klimaschutz? In Berlin hat heute ein wissenschaftliches Gremium der Politik seine Einschätzung vorgelegt. Das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag, kurz TAP. Über das Ergebnis habe ich vorhin gesprochen mit Professor Dr. Stefan Gössling von der Linné-Universität in Schweden. Jemand, der sich sowohl technisch als auch gesellschaftlich mit dem Thema Fliegen und Klima beschäftigt und sich auch in den TAP-Bericht eingelesen hat. Und zuerst habe ich gefragt, was ist für ihn die Kernaussage dieser fast 100 Seiten?
Die Frage ist gar nicht so ganz klar und deutlich formuliert. Ich würde es aber interpretieren in Richtung, es wird sehr, sehr schwierig, eine klimaneutrale Luftfahrt hinzubekommen und es wird starke politische Steuerungsmaßnahmen brauchen, um etwas zu erreichen.
Der Bericht sagt ja auch, dass wenn es so weitergeht, die Emissionen sogar noch deutlich weiter ansteigen bis zum Jahr 2050 und sich nicht reduzieren. Gehen Sie mit dieser Analyse denn insgesamt mit?
Ja, das ist im Prinzip genau das, was wir auch schon seit vielen Jahren sagen, dass viel mehr passieren muss auf der technischen Seite, dass aber auch wahrgenommen werden muss, dass die technischen Hürden enorm sind, dass wir weitere Probleme bekommen, wenn die technischen Hürden denn genommen sind. Dazu gehören zum Beispiel der enorme Energiebedarf, um erneuerbare Treibstoffe herzustellen, aber dann eben auch die Kosten dieser neuen Treibstoffe. Das baut sich wie eine Zwiebel in Schalen auf und nur wenn man ein Problem gelöst hat, hat man dann aber immer noch nicht die Gesamtlösung.
Könnten wir uns da eines dieser Probleme mal genauer anschauen? Also wenn es jetzt zum Beispiel um Antriebstechniken und Kraftstoffe geht, also was sind hier die Hoffnungsträger und könnten wir uns da mal einen rauspicken?
Diskutiert werden eigentlich ganz unterschiedliche. Der elektrische Antrieb zum Beispiel, da haben wir das Problem, dass der immer nur auf der Kurzstrecke funktionieren wird und für kleinere Flugzeuge, also nur einen sehr kleinen Teil des Gesamtflugverkehrs abdecken wird. Wir haben andere Antriebe, die noch vollkommen in der Zukunft sind, zum Beispiel wasserstoffbetriebene Triebwerke, wo dann unklar noch ist, wie die genau funktionieren, ob sie auf der Mittelstrecke, der Langstrecke eingesetzt werden können. Vermutlich eher nicht, aber sowieso Zukunftsmusik, weil es noch keine Forschung dazu gibt. Besonders interessant im Moment sind eigentlich die Biotreibstoffe, weil dort der einzige Bereich existiert, in dem schon auch tatsächlich nachhaltiger geflogen werden kann. Das sind allerdings Altöle und Schlachtabfälle, die da im Moment verwertet werden, die auch nicht in endloser Menge zur Verfügung stehen. Und selbst da zeigt sich also dann, dass bei diesen Biotreibstoffen vermutlich schon bald Grenzen erreicht werden in der verfügbaren Menge.
Und bis sowas dann umgesetzt ist und den Markt durchdrungen hat, auch weltweit, da sind schon mal schnell dann auch 25, 30 Jahre vorbei, nicht?
Ja, man hört gerne, dass Leute sagen, ja, wir haben ja noch 25 bis 30 Jahre, bis das dann alles funktionieren soll. Aber wenn man so lange wie ich an diesem Thema arbeitet, dann weiß man, wir haben schon 25 Jahre gebraucht, um uns einfach nur darauf zu einigen, dass wir ein Problem haben, dass diese ganze Umstellung extrem kompliziert sein wird und dass wir sie auch hinbekommen müssen. Und für mich ist das ein sehr kurzer Zeitraum, vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, wenn man sich mit den Berichten des Klimaweltrates beschäftigt hat, dass wir eigentlich im Jahr 2030, also schon in 6 Jahren, die Emissionen global um 50% haben senken müssen oder sollen, um eben im Rahmen der gesteckten Klimaziele zu bleiben. Das heißt, da sind enorme Hürden und nichts kann schnell genug gehen im Moment.
Und das Fliegen, das trägt laut dem TAP-Bericht bis zu 5% zur menschengemachten Erderwärmung bei. Und das, was wir jetzt eben besprochen haben, Antrieb und Kraftstoffe, das ist ja nur eine Ursache. Was sind denn dann die anderen Übeltäter noch?
Nein, in den 5% steckt jetzt drin das CO2 und dann eben auch die sogenannten Nicht-CO2-Effekte, die zusätzlich zur Erderwärmung beiträgen auf Flughöhe, das ist also in der oberen Troposphäre und der unteren Stratosphäre. Dort verlaufen Grenzschichten in der Atmosphäre, wo die Emissionen aus dem Flugverkehr noch zusätzlich zur Erderwärmung beitragen. Und damit kommen wir auf insgesamt so etwas in der Größenordnung 4-5%. Was man noch berücksichtigen sollte, ist vielleicht, dass wer fliegt, ja auch auf die ganze Supply Chain, also die ganze Wertschöpfungskette angewiesen ist, die zu dem Flug notwendig ist. Und da haben wir kürzlich errechnet, dass tatsächlich das nochmal ein Drittel mehr Emissionen verursacht, als das, was der reine Durchsatz an Treibstoff verursacht, den man jetzt beim Fliegen benötigt.
Könnten Sie da 1, 2, 3 Punkte einmal nennen, dass wir uns das besser vorstellen können?
Also wenn wir im Moment die Folgen eines Fluges berechnen, dann nehmen wir die Menge an Treibstoff, die das Flugzeug verbrennt, und multiplizieren die mit einem Faktor, um dann eben zu errechnen, wie viel CO2 entsteht bei der Verbrennung. Da ist natürlich nicht dabei berücksichtigt, dass dieses Kerosin ja auch irgendwo herkommt, dass es also gewonnen werden muss, produziert werden muss, dass es transportiert wird, gelagert wird und dass viele Menschen natürlich auch tätig sind, die dieses Öl dann zum einen fördern und dann auch in diesen Kraftstoff umsetzen. Das heißt, wenn man das alles mit reinrechnet, dann wird die Gesamterwärmung, die durch einen Flug entsteht, noch mal ein bisschen größer.
Fast eine kaskadenhafte Situation. Welche Rolle spielen denn dann wir Menschen selbst, wie viel wir fliegen? Also welcher Hebel wäre das? Das kommt in diesem TAP-Bericht auch vor, aber eher am Rande, da jetzt einzugreifen.
Ja, das ist für mich eigentlich so vielleicht auch die zentrale Schwachstelle dieses Berichts, dass nicht wirklich berücksichtigt wird, wie ungleich Flugverkehr konsumiert wird in der Gesellschaft. In Deutschland ist es nur ungefähr ein Drittel, laut einer Allensbach-Studie, der Menschen, die überhaupt fliegen in einem Jahr. Global ist es noch viel weniger. Da gehen wir davon aus, dass vielleicht so 2, 3, 4% maximal sind, die überhaupt über eine Grenze fliegen, international der Weltbevölkerung. Also Fliegen ist sehr elitär. Und dann haben wir nochmal eine zweite Konzentration bei den Fluggästen, bei den Vielfliegern. Dann haben wir so 10%, die mehr als 6 Flugreisen im Jahr machen und dadurch sehr stark zur Gesamterwärmung beitragen, die aus dem Flugverkehr resultiert. Das ist also die kleine Gruppe, die uns am meisten Sorgen machen sollte.
Und wenn ich Sie jetzt zum Abschluss frage, wo wird denn der Luftverkehr, die Luftfahrt im Jahr 2050 sein? Wird sie dann ein bisschen klimafreundlicher sein? Wird sie klimafreundlicher sein oder wird sie eine Chance auf Klimaneutralität haben? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich bin gar nicht so sicher, dass wir noch so viel fliegen wollen im Jahr 2050, weil die meisten nicht verstehen, wie schnell sich im Moment unsere Systeme verändern. Wir haben viele Konsequenzen schon gesehen in Form von Extremwetterereignissen. Da hat es Dürren gegeben, Überschwemmungen, Starkregen, Stürme. Das wird alles zunehmen und wir haben auch schon uns in Studien angeschaut, wie viele Teile der Welt überhaupt noch bereisbar sein werden im Jahr 2050 beziehungsweise in der Zukunft, wo wir sehr hohe Erwärmungen haben. Und da zeigt sich dann eben, dass ein Großteil der Weltkarte als Destination gar nicht mehr interessant sein wird, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass es soziale Verwerfungen geben wird in diesen Ländern, die dazu führen, dass man dorthin nicht mehr reist. Ich kann also nur sagen, wir spielen mit dem Feuer im Moment und es ist gut, diese Fragen jetzt ernst zu nehmen.
Am Ende wird es die Klimakrise selbst sein, die die Luftfahrt herunterstutzt, sagt zumindest Mobilitätsforscher Stefan Gößling. Für die Sendung mussten wir unser Gespräch ein Stück kürzen. Alles lässt sich online hören. Es geht da auch darum, wie sich denn erreichen ließe, dass Menschen weniger fliegen. Zu finden unter Forschung aktuell in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die Genschere CRISPR-Cas, sie ist inzwischen auch ein großes Thema in der Medizin. Die EU hat gerade eine Therapie gegen die Blutkrankheit Sichelzellanämie zugelassen. Und vieles mehr ist in der Entwicklung. Auch gegen den AIDS-Erreger HIV soll die Genschere helfen. Wann und wie, das berichtet jetzt Michael Lange.
Die Idee, dass die Genschere CRISPR-Cas vor Infektionskrankheiten schützen kann, ist nicht neu. Weltweit bekannt wurde sie im November 2018 mit einem Paukenschlag.
Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
Zwei kleine chinesische Mädchen kamen auf die Welt, so wie viele andere Babys, verkündete der Wissenschaftler He Zhangkui. Er hatte das Erbgut der Kinder nach eigenen Angaben mit Hilfe der Genschere so manipuliert, dass sie vor einer Ansteckung mit HIV geschützt sind. Damit hatte er eine Grenze überschritten. Der weltweite Protest gegen diese Genmanipulation führte ihn schnurstracks ins Gefängnis. Nach 2 Jahren Haft ist er nun wieder frei und plant neue Forschungsprojekte. He Zhangkui und seine Forschung seien zwar immer noch ein Gesprächsthema unter Fachleuten, aber es gebe nichts Neues zu den beiden Mädchen, so Toni Katomen, Professor am Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie der Universität Freiburg.
Was aus den Kindern geworden ist, ist unbekannt. Niemand in der Öffentlichkeit weiß, wer diese Kinder sind. Und ich glaube, das ist auch gut so. Die würden ja sonst ständig belästigt werden. Und man will ja genau wissen, wie die aufwachsen, was passiert mit den Kindern. Ich glaube gut, dass die gut abgeschirmt sind und hoffentlich ein mehr oder weniger normales Leben führen können.
Der Plan der umstrittenen Forschung war es, die Kinder vor den AIDS-Erregern ihrer HIV-positiven Eltern zu schützen. Dazu sollte die Eingangspforte, durch die die HIV-Viren in die weißen Blutzellen gelangen, geschlossen werden. Toni Katomen und sein Team in Freiburg entwickeln etwas Ähnliches. Allerdings nicht wie He Zhangkui in einer umstrittenen Keimbahntherapie, bei der die in der Embryonalentwicklung ausgelösten Manipulationen vererbt werden können, sondern als potenzielle Heilmethode für Infizierte in deren Körperzellen. Und zwar solche Infizierte, die außerdem an bestimmten Formen von Blutkrebs leiden.
Für diese Patienten ist eine Stammzelltransplantation indiziert. Und wir verändern jetzt die Patienten an den Stammzellen derart, dass nach der Stammzelltransplantation ein HIV-resistentes Immunsystem sich entwickeln kann. In der Hoffnung, dass wir sowohl eine Krebstherapie haben, die gegen dem Blutkrebs vorgeht, wie eben auch eine Therapie, die dann die Patienten HIV-resistent macht.
Zunächst müssen die Betroffenen eine Chemotherapie durchmachen. So werden die alten, zum Teil HIV-infizierten Stammzellen zerstört. Dann werden die eigenen Blutstammzellen der Patienten entnommen und mit der Genschere CRISPR-Cas genetisch verändert, so dass die HIV-Viren nicht mehr hineingelangen. Der molekulare Mechanismus ist interessanterweise der gleiche, den der Außenseiter He Zhangkui zur Veränderung der Embryonen von Lulu und Nana nutzte.
Diese Mutation bewirkt, dass ein sogenannter Co-Rezeptor für das Virus nicht mehr ausgebildet werden kann. Und damit kann das Virus nicht mehr in die Zelle eindringen. Und dieser Co-Rezeptor heißt CCR5. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir das mit den Patienten eigenen Stammzellen nachmachen, indem wir eben CCR5 jetzt mit Genscheren ausschalten.
Die Eingangstür, durch die das Virus in die Blutzellen gelangt, wird so zerstört. Die Zellen sind nun HIV-resistent. In 2 Jahren soll eine klinische Studie beginnen, hoffen die Freiburger Ärzte. Eine von vielen neuen Therapien der CRISPR-Medizin, die derzeit entwickelt werden. Laut einer Schätzung im Fachmagazin The Lancet werden allein in den USA ab 2025 jedes Jahr etwa 15 bis 20 neue Heilverfahren mit der Genschere zur Verfügung stehen.
Michael Lange dazu, wie CRISPR-Cas gegen HIV helfen könnte, das muss man ja auch noch sagen. An Wasserkraftwerken sind sie durchaus Standard. Tierversuche oder genauer Fischversuche, um zu testen, wie gefährlich die Turbinen eines Kraftwerks sind. Bei solchen Versuchen sterben manchmal über 90% der Fische, manchmal 5%, Meerforellen, Aale oder Döbel. Eine martialische Strategie, sagt ein Forscherteam aus Dresden, Magdeburg und Jena. Sie möchten diese Tierversuche abschaffen und stattdessen etwa Fischroboter auf Mission schicken. Wie, hat sich Annegret Faber angeschaut.
Okay, jetzt. So klingt es, wenn sich ein Rotorblatt von einer Wasserturbine unter Wasser bewegt. Hier in einem Versuchsaufbau mit einer Geschwindigkeit von 7 Metern pro Sekunde. Und man kann es sich wirklich gut vorstellen, wer von so einem Blatt erwischt wird, ist entweder stark verletzt oder tot.
Das Ziel ist eigentlich, dass wir keine lebenden Fische mehr in Turbinen einbringen müssen oder in andere gefährliche Korridore,
sagt der Biologe Falco Wagner. Im Rahmen seiner Arbeit hat er schon selbst Tests mit Lebendfischen gemacht.
Sondern dann irgendwann Sensoren dort reinwerfen und dann anhand der Daten von den Sensoren Aussagen dazu treffen können, wie hoch die Mortalitätsrate der Fische sein wird.
Vor den Schlagversuchen in Magdeburg gab es in Dresden aufwendige Fischbeobachtungsstudien. Und zwar in der Wasserbauhalle der Dresdner Universität. Falco Wagner hat die Versuche geleitet. Sie waren ein Teil des fünfjährigen Forschungsprojektes RETERO. Schauen wir daher noch einmal zurück ins Jahr 2023. Wagner erklärt den Versuchsaufbau.
Also diese Versuchsrinne hier, die ist insgesamt 30 Meter lang. Und wir sind in der Lage, 500 Liter pro Sekunde durchzuschicken, also Durchfluss, und generieren dann eine Fließgeschwindigkeit von knapp 3 Metern pro Sekunde.
Das sei die Fließgeschwindigkeit, bei der die Fische nicht mehr gegen den Sog der Turbine anschwimmen können. Sie beginnen zu driften und genau da wird es spannend. Denn was dann mit den Fischen geschieht, wusste niemand, bis es die Versuche gab.
Und damit simulieren wir sozusagen den Point of no return in der Turbine oder vor der Turbine.
Einige Fische lassen sich einfach treiben, andere verstecken sich in einer strömungsfreien Ecke. Irgendwann schwimmen sie dann aber doch los. Kameras und Rucksacksensoren an den Fischen dokumentieren jede Bewegung.
Der Sensor misst das Erdmagnetfeld, das heißt Drehung sozusagen, können wir feststellen. Er misst Beschleunigung, wir können also sagen, wie schnell hat sich der Fisch gedreht. Und wir können sagen, ob der Fisch irgendwo angeschlagen ist. Er misst Druck, weil das bei Wasserkraftanlagen häufig auch eine Ursache für Verletzungen ist, also schnelle Druckänderungen.
Über 1000 Fische schickt der Biologe durch den Strömungskanal mit und ohne Sensor, um Vergleichsdaten zu haben. Und diese Daten fließen nun in Fischroboter. Die werden an der Universität in Magdeburg entwickelt. Elektroingenieurin Abbas Sadeh Shukufe holt einen aus der Schublade.
Das ist ein bisschen eklig, wenn Sie anfassen. So. Genau, und hier in der Kopf sind auch Sensoren.
Der Fisch ist aus Silikon und fühlt sich wie ein richtiger Fisch an, kalt und glitschig.
35 cm. Und darauf sind jetzt die 4 Aktuatoren.
Aktuatoren sind sowas wie künstliche Muskeln. Sie werden durch einen Mikrocontroller gesteuert, der im Kopf steckt. Superhelden in Fischform sind das. Im Fluss direkt vor einer Turbine sollen sie ausgesetzt werden und so losschwimmen wie echte Fische.
Also das ist dieses praktische Ausrichten, was wir bei den Versuchen in Dresden auch gesehen haben, dass sich die Fische gegen die Strömung stellen und dann so ein bisschen dagegen anschwimmen. Und genau das kann der Roboterfisch auch.
Auch sogenannte Rapid-Sensoren sollen den Fluss auskundschaften. Die stecken in ca. 15 cm langen Plastikkapseln. Um ihre Daten zu nutzen, müssen die Forschenden aber noch eine richtig harte Nuss knacken. Denn die Plastikkapseln reagieren ganz anders auf eine Kollision in einer Turbine als ein weicher Fisch. Und deshalb gibt es momentan die Schlagversuche in Magdeburg. Der Doktorand Wolf Iring Kösters ist dafür zuständig.
Was man sieht in dem Becken, wo das geschlagen wird, das ist wie in einem großen Aquarium, wo ein Turbinenblatt linear drin beschleunigt. Das Turbinenblatt kollidiert mit dem Sensor und wir nehmen diese Beschleunigungsdaten und versuchen daraus eine Fischmortalität herauszufinden.
Kösters entwickelt also eine Art Übersetzung. Harter Sensor spricht für weichen Fisch. Die Technik sei wichtig, auch weil derzeitige Versuche mit Lebendfischen viel zu fehlerhaft seien. Sie messen nur, wie viele Fische sterben, nicht aber, warum sie sterben und was man besser machen könnte.
Und durch die Modelle kann man abschätzen, wie hoch die Sterblichkeit der Fische sein wird. Man guckt praktisch in das System rein.
22% der Fische sterben in Wasserkraftanlagen. Das ergab eine Studie von Johannes Radinger aus dem Jahr 2022. Obendrauf kommen dann noch die Versuche mit Lebendfischen. Dafür bieten die Forschenden nun Alternativen an. Große Turbinenhersteller begleiten und finanzieren das Projekt. Die hätten selbst großes Interesse an fischfreundlicheren Anlagen.
Annegret Faber über ein Forschungsprojekt, das helfen will, Tierversuche an Wasserkraftwerken abzuschaffen. Und jetzt gerne alle mal noch ein bisschen mehr die Ohren spitzen. Was Sie hier gerade hören, das sind Klicklaute von Pottwalen. Und um genau die geht es in der ersten Wissenschaftsmeldung von heute. Magdalena Schmude ist dafür jetzt mit im Studio.
Die Wale nutzen je nach Kontext verschiedene Kombinationen von Klicklauten, um miteinander zu kommunizieren. Dabei verändern sie außerdem deren Rhythmus und Tempo und bedienen sich so einer Art eigener Sprache, wie ein Forschungsteam vom Massachusetts Institute of Technology im Fachjournal Nature Communication schreibt. Die Klicklaute funktionieren dabei vermutlich ähnlich wie Buchstaben oder Silben bei uns Menschen. Mithilfe von Audioaufnahmen von rund 60 Portwalen aus der Karibik konnten die Wissenschaftler die einzelnen Grundbausteine dieser Sprache identifizieren, die sie Codas nennen. Bisher war nur bekannt, dass Portwale spezielle Klicks nutzen, um anderen mitzuteilen, wer sie sind.
Auch der April war zu warm.
Mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 15,03 Grad Celsius war es der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das geht aus Satellitendaten des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hervor. Es war außerdem der 11. Monat in Folge, in dem ein weltweiter Temperaturrekord erreicht wurde. In Europa war es der zweitwärmste April, der jemals gemessen wurde. Gleichzeitig gab es hier mehr Niederschläge als zu dieser Zeit sonst üblich. Auch die Meerestemperaturen sind weiterhin außergewöhnlich hoch, obwohl die Auswirkungen des Klimaphänomens El Niño sich weiter abgeschwächt haben.
Physiker haben ein besonders reines Silizium erzeugt.
Es besteht zum allergrößten Teil aus dem Isotop Silizium 28. Die beiden schwereren Isotope, Silizium 29 und 30, machen nur noch 0,0002% aus. Das berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Communications Materials. Damit eignet sich das Silizium besonders gut für den Einsatz in Quantencomputern. Denn die zusätzlichen Atomkerne der schweren Isotope wirken sonst wie Störmagnete, die beim Quantenrechnen zu Fehlern führen. In natürlich vorkommendem Silizium macht Silizium 29 gut 4,5% aus. Um diesen Anteil zu senken, beschossen die Forschenden Silizium-Chips mit einem fokussierten Strahl aus Silizium-28-Atomen. So konnten sie die darin enthaltenen Silizium-29-Atome nach und nach mit der leichteren Version ersetzen.
Die Schulschließungen während der Corona-Pandemie hatten keine Auswirkungen auf die Mathekompetenzen von Neuntklässlern.
Zu diesem Schluss kommen Fachleute des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe anhand eines Vergleichs verschiedener Jahrgänge im Rahmen des nationalen Bildungspanels. Dabei schnitten die Schülerinnen und Schüler, die die 7. bis 9. Klasse während der Pandemie durchlaufen hatten, nicht schlechter ab als Jugendliche aus früheren Jahrgängen. Damit stehen die Ergebnisse im Kontrast zu den Befunden anderer Bildungsstudien, die einen zum Teil deutlichen Nachteil für die Corona-Jahrgänge festgestellt hatten. Weil das Bildungspanel die Jugendlichen langfristig begleitet, sind die Ergebnisse besonders belastbar. Sie können Aufschluss über die Lernentwicklung geben, statt den Stand zu einem einzelnen Zeitpunkt abzufragen.
Würfelnattern spielen Theater, um Fressfeinden zu entgehen.
Das haben Zoologinnen aus Serbien beobachtet. Die Schlangen stellen sich nicht nur tot, wenn sie angegriffen werden, sondern geben zusätzlich Fäkalien und Schleim ab, um abstoßend zu wirken, wie die Wissenschaftlerinnen in den Biology Letters schreiben. Ein Teil der Schlangen lässt außerdem Blut aus dem Maul fließen, was die Täuschung noch überzeugender macht. Beide Manöver dienen den Schlangen vermutlich dazu, möglichst schnell aus einer Situation zu entkommen, in der sie wehrlos vor einem Fressfeind liegen. Die Wissenschaftlerinnen hatten Versuche mit mehr als 260 Schlangen durchgeführt, die sie auf einer nordmazedonischen Insel gefangen hatten.
Sternzeit, 8. Mai. Chiles Präsident und die astronomische Weltmacht. Im Februar ist der frühere chilenische Präsident Sebastián Piñera tödlich verunglückt. Einst hielt er bei der Einweihung der Teleskopanlage ALMA eine grandiose Rede über die Bedeutung der Astronomie. Meist sind offizielle Ansprachen ziemlich belanglos. Doch Sebastián Piñera sprühte vor 11 Jahren vor Freude über das Weltall und das neue Großteleskop in seinem Land. Das Atacama Large Millimeter Array besteht aus 66 Radioschüsseln und befindet sich auf dem Hochplateau Chajnantor in den chilenischen Anden. Die Teleskope empfangen besonders gut die Strahlung von Molekülen und Staub. So lassen sich die Anfänge von Sternen und Planeten erforschen. Der Präsident erinnerte an die biblische Schöpfung, nach der der Mensch aus Staub erschaffen sei und dann die Seele eingehaucht bekam. Seele heißt im Spanischen Alma. Die Menschen in der Atacama-Wüste hätten wohl schon vor langer Zeit geahnt, dass dort ein großes Observatorium entstehen werde. Denn der Name Chajnantor bedeutet Ort der Abreise und Beobachtungsplatz. Sebastián Piñera wollte Chile zur astronomischen Weltmacht machen und auch den Astrotourismus ankurbeln. Denn jeden Tag gäbe es Menschen, die mehr über die vielleicht unendliche Welt um uns herum wissen wollten. Er versprach, die Astronomie könne sich immer auf die begeisterte Unterstützung der chilenischen Regierung verlassen. Dem fühlten sich auch seine Nachfolger verpflichtet. Inzwischen befinden sich etwa 2/3 der Großteleskope weltweit in Chile. Das Andenland ist die astronomische Weltmacht.
Das war es für heute von Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Und ich sage danke für Ihre Zeit.
Wollen wir künstliche Intelligenz eigentlich vermenschlichen?
KI verstehen. Das ist der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ich bin Ralf Krauter, einer der Hosts.
Wer, wenn nicht wir, sollte darüber reden?
Mit eurer Hilfe können wir den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis gewinnen. Wir sind da nämlich im Rennen in der Kategorie Beste Information. Weil da jede Stimme zählt, schaut bitte gerne mal auf die Webseite www.deutscher-podcastpreis.de und stimmt da für uns ab.
Im Endeffekt betrifft es uns alle, die wir KI benutzen.
KI verstehen. Gibt's jeden Donnerstag neu in der DLF Audiothek-App.